Menschen und Karrieren, der HR-Podcast von Eventa.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Eventa-Podcasts Menschen und Karrieren. Heute zu Gast bei mir Frau Dr. Nicola Fielder und mein lieber Schweizer Kollege Renato Graziano. Wir sind hier heute in Zürich und werden über die Herausforderungen im Schweizer Gesundheitswesen sprechen. Und ich freue mich sehr, liebe Nicola, dass du unserer Einladung gefolgt bist, weil wir mit dir eine wirkliche Insiderin zu diesem Thema gewinnen konnten. Herzlich willkommen, liebe Nicola.
Vielen Dank. Ja, so Insiderin, ja. Schon seit 11 Jahren jetzt im Spital Menedorf tätig. Zuvor auch schon mal im Gesundheitswesen. Dazwischen aber in der HR-Beratung, genau. Aber jetzt eben 11 Jahre schon in Menedorf, in einem Akutspital in Menedorf.
Genau, vielleicht erzählst du uns so ein paar Worte überhaupt, wieso dieses Spitalswesen in der Schweiz auch organisiert ist, denn das ist ja sehr unterschiedlich in den Ländern. In Österreich ist das sehr auf Länderebene organisiert, das wäre ja vergleichbar den Kantonen in der Schweiz. In Deutschland haben wir mittlerweile das eigentlich sehr in privaten Strukturen organisiert, das heißt die Träger hinter den großen Spitälern sind sehr, sehr oft kapitalistische Unternehmungen, wenn man so sagen kann. Wie ist das in der Schweiz?
Also in der Schweiz gibt es alles. Es wird grundsätzlich schon auf kantonaler Ebene organisiert und entschieden, welche Spitäler welche Leistungen erbringen dürfen. Aber wie die Spitäler organisiert sind, es gibt öffentliche Spitäler, wie zum Beispiel das Universitätsspital Zürich oder das Stadtspital Triemli, das sind öffentliche Häuser. Dann gibt es Privatkliniken oder Privatklinikgruppen wie Hirslanden, wo wirklich eben Aktionäre dahinter stecken. Und Spital Menedorf ist auch eine Aktiengesellschaft, auch privatwirtschaftlich organisiert, aber unsere Aktien gehören den umliegenden Gemeinden. Wir sind an schönster Lage am rechten Zürichseeufer und die Gemeinden, die so rund um uns herum auch am Zürichsee liegen, sind unsere Aktionäre. Aber die erwarten von uns, dass wir eine Rendite erwirtschaften. Also wir sind in dem Sinn absolut privatwirtschaftlich organisiert.
Also ihr seid auch gewinnorientiert?
Wir sind in dem Sinn gewinnorientiert. Natürlich zuerst patientenorientiert, aber auch gewinnorientiert, ja, ganz klar.
Aber das Ganze, was es ein bisschen schwieriger macht, ist ja, also nebst dem, dass du, da wird ja trotzdem auch vorgegeben, welche Leistungen ihr erbringen müsst. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Ja, genau. Also es gibt die sogenannte Spitalliste und da wird entschieden, welche Spitäler welche Leistungen erbringen dürfen. Also wir erbringen zum Beispiel im Spital Menedorf keine hochspezialisierte Medizin. Wir sind ein sogenanntes Regionalspital, welches die Grundversorgung mal in erster Linie sicherstellt. Und wir haben aber auch gewisse Spezialitäten, wie zum Beispiel das ganze Gebiet der Adipositas-Bariatrie, dann aber auch Akutgeriatrie ist bei uns ein Spezialgebiet. Aber das wird vom Kanton entschieden, welche Leistungen wir erbringen dürfen.
Diese Leistungen, die ihr bringt, sind an Tarife geknüpft, die ihr auch verrechnen könnt. Also es ist nicht ganz ohne, da einen Gewinn zu erwirtschaften.
Nein, es ist nicht ganz ohne, einen Gewinn zu erwirtschaften. Also die Spitäler sind im Moment extrem unter Kostendruck. Wir haben eigentlich ein ähnliches System wie Deutschland mit den DRGs, die an die Leistungen geknüpft sind. Das Problem ist, dass die Tarife nicht sehr oft angepasst werden. Also zum Beispiel im ambulanten Bereich auch sind die meisten Leistungen, die wir erbringen, eigentlich defizitär. Gerade für die Personen, die eigentlich nur in Anführungs- und Schlusszeichen eine Grundversicherung haben. Bei den zusatzversicherten Patienten sieht es ein bisschen besser aus und die zusatzversicherten Patienten quersubventionieren eigentlich die grundversicherten Patienten.
Ja, also ich weiß nicht, inwiefern du dich in diesem Bereich auch sehr gut auskennst, aber kannst du das ein bisschen erläutern? Weil in Österreich und in Deutschland, glaube ich, auch sind ja die Krankenversicherung ist da mal eine Grundversicherung ist
Ja, das ist auch hier von Land zu Land unterschiedlich. In Österreich haben wir grundsätzlich eine Grundversicherung. Das heißt, jeder ist bei der gesetzlichen Krankenversicherung einmal pflichtversichert, während du in Deutschland das wählen kannst. Das heißt, du hast in Deutschland ein Wahlrecht sozusagen, welche Krankenkasse du abschließt. Das heißt, du musst zwar bei einer Krankenkasse quasi versichert sein, aber du kannst dir auswählen aus verschiedenen Leistungsangeboten sozusagen, wofür du dich entscheidest. Also da ist auch zwischen Österreich und Deutschland sind eigentlich sehr unterschiedliche Systeme, wie das funktioniert.
Okay, ja. Und die Schweiz ist eigentlich ähnlich wie Deutschland. Also man muss grundversichert sein, aber man kann auswählen, wo man grundversichert sein möchte. Ja. Aber man muss eine Grundversicherung abschließen.
Und das haben wir in Österreich so nicht, sondern da sind wir automatisch Kraft des Angestellten-Systems bei einer Pflichtversicherung. Und du kannst zusätzlich, das haben sehr viele, noch eine Zusatzversicherung abschließen, die aber, so zumindest die Theorie, dir nur quasi Hotelservices zusätzlich bringt, also ein besseres Zimmer, eine bessere Betreuung, aber keinen Einfluss auf die medizinische Versorgung haben sollte. In der Realität ist es leider mittlerweile ganz anders. Das heißt, du bekommst in den Spitälern, würde ich sagen, ist es ungefähr gleichwertig, aber im niedergelassenen Bereich bekommst du heutzutage ohne eine Zusatzversicherung, ich sage mal, eine medizinische Versorgung zweiter Klasse leider nur mehr angeboten.
Das ist in der Schweiz etwas anders. Also einige Leistungen sind ausdrücklich in der Zusatzversicherung drin, also zum Beispiel die freie Arztwahl, dass man wählen kann, zu welchem Arzt man gehen kann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schon eine Zweiklassenmedizin haben. Es geht langsam in diese Richtung. Ich denke, so die Wartezeiten sind vermutlich länger, wenn man nur grundversichert ist. Aber die medizinische Leistung ist dann eigentlich schlussendlich wirklich die gleiche. Aber auch natürlich eben Hotellerie-Services, eben wie ich erwähnt habe, die freie Arztwahl etc. Das ist so die Zusatzversicherung.
Ich glaube, generell kann man sagen, dass natürlich alle Gesundheitssysteme in den ähnlichen Herausforderungen sind. Kostendruck, glaube ich, kennen wir in allen drei Ländern ganz, ganz, ganz massiv. Einfach auch getriggert, getrieben dadurch. Einerseits wird Medizin immer teurer, Spitzenmedizin, Stichwort Spitzenmedizin, und andererseits mit alternden Bevölkerungen natürlich ist das, der Bedarf an medizinischer Leistung pro Kopf steigt, und das ist ein Gap, ich glaube, unter den alle westlichen Zivilisationen einfach leiden. Ja, das ist einfach Fakt. Aber wir wollen ja hier jetzt heute keine medizinische Strukturdiskussion führen, sondern ganz einfach auf diese HR-Seite, auf diese Personalseite schauen. Jetzt hast du uns eben erzählt, dass du seit über 10 Jahren hier für Männedorf tätig bist. Was ist denn so die große Herausforderung momentan, vor der ihr aus einer HR-Situation steht?
Ja, also für die HR ist es wahrscheinlich schon auch der Kostendruck, oder? Weil wir, natürlich ist auch Fachkräftemangel in aller Munde, und es gibt Bereiche, gerade bei Spezialisten, wo wir Mühe haben, wirklich Leute zu finden. Aber ich denke, der Kostendruck ist halt schon auch ein großes Thema für das HR, weil wir dann auch große Diskussionen immer haben mit den Linienverantwortlichen. Die wollen natürlich immer mehr Personal haben, oder die möchten temporär Leute reinholen oder Löhne erhöhen etc. Und wir müssen da eigentlich ständig ein bisschen dagegenhalten, oder? Natürlich möglichst in einem fairen Rahmen, gleichzeitig auch versuchen, als Arbeitgeber wirklich attraktiv zu bleiben und trotzdem diese Kosten möglichst tief halten. Ich denke, das ist im Moment wahrscheinlich schon die größte Herausforderung.
Also bei dir weiß ich, du bist ja Mitglied in der Geschäftsleitung vom Spital Männedorf, aber vielfach hört man halt auch, dass die Fachleitung in diesen Gesundheitsorganisationen halt sehr viel beeinflussen können. Wie ist die Situation bei euch? Oder kannst du da halt auch wirklich sagen, ne, Budget ist das und diese Leute sind's und fertig?
Ja, kann ich aktuell mit Unterstützung vom CEO, weil eben dieser Kostendruck vorherrschend ist und weil die Personalkosten einfach so circa 65% von den Kosten im Spital ausmachen, oder? Also neben Investitionen in medizinische Geräte oder in die Infrastruktur sind Personal einfach der größte Kostenblock. Und wenn wir nicht hier anfangen, dann haben wir ein Problem.
Du hast ja vorher erwähnt, dass neben dem ganzen Spardruck man trotzdem versuchen muss, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Attraktivität, aus unserer Erfahrung, hat sehr viel mit Kultur zu tun, mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander umgehen. Was sind denn da so deine Erfahrungen in einem Spitalsbetrieb, der ja meistens auch noch geprägt ist von diesen verschiedenen Berufsgruppen, gewissen, sagen wir mal, auch Egos, die da ja vorherrschend sind? Wie versucht ihr, ein modernes, wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?
Also ich kann dem nur beipflichten, dass die Kultur außerordentlich wichtig ist. Ich denke, das ist im Spital Männedorf aktuell unsere Stärke. Ich würde das fast als unser USP bezeichnen. Ich habe früher auch immer gesagt, man geht zu einer Firma und man verlässt den Chef. Also das hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Führung zu tun. Also die Führung prägt die Kultur. Wir haben sicher einen CEO, der eine sehr offene Kultur gepflegt hat, seitdem er bei uns ist. Und er ist halt eben jetzt auch schon 12 Jahre bei uns. Also wir haben da eine große Kontinuität genießen können, was auch nicht unbedingt in allen Häusern der Fall ist. Er geht jetzt Ende Jahr in die Pension und dann müssen wir dann schauen, wie es weitergeht. Aber die Kultur möchten wir natürlich unbedingt weiterhin pflegen. Wir haben einen Vorteil in dem, dass wir kein riesengroßes Haus sind. Also wir sind circa 950 Mitarbeitende. Und ich denke, gerade diese Größe lässt eine gewisse Familiarität zu. Man kennt sich, man grüßt sich auf dem Gang. Wir haben eine Du-Kultur, die wir eingeführt haben. Die wird wirklich von allen gelebt, also vom Chefarzt über den Küchenchef, über das Reinigungspersonal sind wir wirklich alle per Du. Ja, der CEO hat eben eine sehr offene Türpolitik vorgelebt. Und es ist eine große Hilfsbereitschaft da und auch eine hohe Interdisziplinarität. Aber die wird schon auch unterstützt von der Größe des Hauses. Das ist natürlich etwas schwieriger in einem Riesenbetrieb mit 10'000 Mitarbeitenden, wobei es dann da meistens Subkulturen gibt.
Was hat der aktuelle CEO für einen Hintergrund? Ist das auch ein Mediziner oder ist er aus der Betriebsökonom?
Er ist beides. Er ist ursprünglich Mediziner. Er erzählt oft und gerne, dass er als Unterassistent schon bereits mal im Männedorf gearbeitet hat vor Jahren. Also er ist ursprünglich Mediziner, ist aber genauso Betriebswirtschafter und Unternehmer. Er hat lange in Südafrika gelebt und eine eigene Firma dort gegründet. Also von daher bringt eigentlich beide Aspekte mit, was ich auch als sehr wichtig erachte. Der neue CEO, der kommt auch eigentlich ursprünglich sogar aus der Pflege, über Anästhesiepflege, ist aber jetzt schon seit längerem auf der betriebswirtschaftlichen Seite. Ja.
Es gibt ja momentan eine sehr intensive Diskussion, wie die ganze Digitalisierung auch die Rolle der HR verändert. Und da gibt es zwei so Pole oder anders formuliert, in manchen Organisationen ist HR doch noch sehr in den administrativen Prozessen verhaftet, eingesetzt. Und in anderen, sage ich einmal, ist der Fokus doch mehr auf diesen Themen Kulturarbeit, Personalentwicklung. Da würde mich interessieren, wie würdest du den aktuellen Status quo bei euch beschreiben und wie siehst du da die Zukunft?
Also wir sind zum Glück im Spital Männedorf schon recht weit fortgeschritten mit der Digitalisierung. Ich denke, das hat ganz kurz vor meinem Stellenantritt dort angefangen und ich habe es ziemlich selber auch vorangetrieben. Ich denke, es ist enorm wichtig, dass wir wirklich bei dieser Digitalisierung mitmachen, auch im HR. Ich denke auch, KI wird für uns wichtig werden. Aber natürlich gibt es eine Grenze, wo es dann um den Menschen geht, wo wir nicht alles nur über digitale Instrumente machen können und wollen. Aber ich denke, digital sich unterstützen lassen, gerade in den administrativen Prozessen, ist enorm wichtig. Und nur so habe ich es zum Beispiel jetzt geschafft, dass mein Team nicht gewachsen ist, sondern eigentlich gleich groß geblieben ist. Wir die Administration möglichst schlank abwickeln und uns eben um die wichtigen Themen meines Erachtens, nämlich wirklich um die Mitarbeitenden, um die Linie, um die Führung, um die Kultur kümmern können.
In welchen Bereichen der Digitalisierung jetzt im HR siehst du die größten Potenziale für Digitalisierung? Also was sind das? Sind das die elektronischen Aktenablagen? Sind das Prozessvereinfachungen?
Ich denke vor allem Prozessvereinfachungen, und zwar von der Rekrutierung bis zum Austritt, die ganzen Prozesse. Und also jetzt im Gesundheitswesen oder spitalspezifisch sehe ich auch noch Entwicklungspotenzial bei der ganzen Dienstplanung. Es gibt eine Firma in der Schweiz, die fast ein Monopol etwas hat bei der Dienstplanung, und es wäre sehr gut, wenn sie sich weiterentwickeln würde. Und ich denke, auch bei der Dienstplanung wird KI Einzug nehmen.
Jetzt hast du vorher selbst gesagt, ihr seid quasi ein Spital der Primärversorgung, der Grundversorgung. Es gibt ja sozusagen flächendeckend natürlich über die ganze Schweiz verschiedene Spitäler, verschiedene Spitalstrukturen. Wie stark findet denn hier der Austausch untereinander statt? Also versteht man sich da als die, die im selben Boot sitzen, oder versteht man sich da mehr als Mitbewerber? Kannst du da ein bisschen was beschreiben, wie stark ist hier der Austausch zwischen den unterschiedlichen Häusern und Strukturen?
Ja, also ich denke, es ist schon eine Konkurrenz da, gerade bei den Mitarbeitenden oder um die Arbeitnehmenden, weil wir ja alle diese Fachkräfte suchen. Eine Zeit lang war es schon auch so, dass die Lohnspirale sich ziemlich gedreht hat und von gewissen Mitspielern ziemlich in die Höhe getrieben wurde. Das hat sich jetzt zum Glück wieder etwas beruhigt. Aber einen offiziellen Austausch unter den HR-Verantwortlichen gibt es eher etwas wenig. Es gibt zwar eine Vereinigung, ich weiß, aber der Name ist so kompliziert, dass ich es mir nicht merken kann. Und ich bin dort auch nicht Mitglied. Ich erlebe sie nicht als sehr aktiv im Raum Zürich. Ich weiß auch, dass dort sowohl Akutspitäler wie auch Langzeitinstitutionen Mitglied sind. Und könnte mir vorstellen, dass allenfalls auch die grossen Häuser etwas dominieren, was das vielleicht für uns weniger interessant macht. Der Verband Zürcher Krankenhäuser nimmt jetzt einen neuen Anlauf, um die HR-Leute mehr miteinander zu vernetzen. Ich denke, es ist sehr wichtig, weil wir müssen nicht alle das Rad neu erfinden. Wir sollten uns unbedingt austauschen. Ich denke, auch Benchmarks sind sehr wichtig. Und nicht nur im HR, also wir sind jetzt im Spital Männedorf, haben wir einerseits eine Kooperation mit dem Spital Uster, wir haben jetzt eine gemeinsame Frauenklinik, oder wir haben eine Kooperation mit Hirslanden, wir bauen in Meilen gemeinsam eine ambulante Klinik. Also Kooperationen, Zusammenarbeit ist sicher ein wichtiges Thema bei den Spitälern und im Gesundheitswesen.
Ja, ich denke auch, wenn man sich das ein bisschen international ansieht, dann hat es ja so sehr massive Konsolidierungsprozesse, sowohl in Deutschland, aber ich kenne es auch in Österreich gegeben, wo wir de facto ja nur mehr pro Land einen Betreiber haben und de facto zwei private Betreiber. Und in Deutschland ist die Konsolidierung aus meiner Sicht noch weiter fortgeschritten. Dort gibt es eben ein paar Aktiengesellschaften, die wirklich eine große Vielzahl von Kliniken betreiben. Aber ich glaube, da geht es einfach auch doch ein Stück weit Economies of Scale zu erreichen.
Ganz genau.
Um halt diesem Kostendruck ein Stück weit etwas entgegenzusetzen. Mit allen natürlich den negativen Auswirkungen, die das auch hat. Weil, so wie du richtig sagst, man möchte, ich glaube, jeder Patient möchte in einem Spital eine sehr personenbezogene Betreuung erleben, und je größer die Strukturen, desto schwieriger wird das natürlich. Ja? Also ich glaube, das ist schon eine auch große Herausforderung für HR, wenn man in so großen Strukturen arbeitet, wie schafft man trotzdem eben ein Klima zu schaffen, eine Kultur zu schaffen, in dem diese Patientenzentrierung, von der ja fast jedes Spital gerne spricht, aber es auch wirklich zu leben. Ich glaube, das ist so die große Herausforderung dieser Tage, um das umzusetzen. Wie sieht denn aus deiner Erfahrung eigentlich eine Kooperation, Wissensaustausch über die Grenzen hinweg statt? Also ist man da auch mit deutschen, französischen, österreichischen, italienischen Kliniken in irgendeiner Form eines Informationsaustausches?
eigentlich eher weniger. Wir haben zwar mal vom Spital Menedorf aus haben wir mal einen Besuch gemacht in Brüssel bei einem Spital. Da haben wir so die Lean-Management-Themen angeschaut. Das wurde dann aber ganz lustig, weil der Flughafen dann an diesem Tag zugemacht hat wegen einer Bombendrohung und wir sind nicht mehr aus Brüssel zurückgekommen und das ganze Kader vom ganzen Spital ist in Brüssel gestrandet. Also das war wirklich dann lustig schlussendlich. Wir sind dann alle mit dem Zug nach Hause gefahren. Aber also das war nicht so ein voller Erfolg inhaltlich. Und ja, sonst passiert das eigentlich auch weniger. Ich glaube, wir schauen vor allem über die Grenzen, wenn wir Leute suchen, weil es ist immer noch attraktiv, im Schweizer Gesundheitswesen zu arbeiten. Ob das so bleibt, werden wir noch sehen. Aber ich denke, es wäre schon eigentlich wichtig, dass wir auch schauen würden, solche Themen wie eben Skill-Grade-Mix, weil da sind zum Beispiel Deutschland etc., sind da viel weiter als wir hier in der Schweiz. Aber es gibt auch Unterschiede. Also zum Beispiel in der Schweiz darf eine diplomierte Pflegefachfrau am Patienten viel mehr machen als in Deutschland. In Deutschland sind es die Ärzte, die gewisse Arbeiten machen, die hier durch eine Pflegefachkraft gemacht werden. Also es gibt schon auch noch Unterschiede, die das Ganze etwas erschweren.
Also sind es die unmittelbaren Länder, wo ihr nach Fachpersonal Ausschau haltet, oder? Also ich habe schon von Fällen gehört, oder in Basel gab es mal einen Versuch mit Pflegern aus den Philippinen oder so.
Ist gut möglich, ja.
Der war nicht so erfolgreich, nicht wegen den Skills von diesen Leuten, sondern mehr wegen kulturellen Geschichten. Mhm. Ist das bei euch auch ein Thema, weiter als nach Österreich und nach Deutschland Ausschau zu halten?
Ja, also in einem kleinen Rahmen ist es ein Thema. Wir haben jetzt 3 Leute, also Radiologiefachleute aus Griechenland, haben wir in die Schweiz geholt. Es ist aber ein bisschen auch ein Zufall, weil unser leitender Radiologiefachmann ist aus Griechenland und er kennt das System. Dann ist zufällig auch noch unser Chefarzt ein Grieche. Und dann lag es ein bisschen auf der Hand, auch mal nach Griechenland zu schauen. Und in Griechenland gibt es viele medizinische Bereiche, die wirklich gute Ausbildungen genießen. Also gerade auch griechische Ärzte. Wir haben auch ein paar bei uns, die sind wirklich gut ausgebildet. Und aber eben, es ist nicht so systematisch passiert, sondern ein bisschen auch durch die Gegebenheiten bei uns im Spital. Aber es ist möglich und also bis jetzt funktioniert das auch sehr gut bei uns.
Sprechen die Deutsch? Oder ja?
Ja, also die eine konnte schon Deutsch, bevor sie in die Schweiz gekommen ist. Und der andere, der lernt nach und nach immer mehr Deutsch, ja. Man hört es, also natürlich jetzt gerade bei uns in einem Regionalspital, da erwarten die Patienten auch, dass sie mit Deutsch angesprochen werden. Das ist schon so, also da müssen wir schon drauf schauen. Aber ich höre regelmäßig, dass gerade zum Beispiel im Universitätsspital Zürich ist es oft der Fall, dass Leute dort arbeiten, die dann nur auf Englisch mit den Patienten kommunizieren können. Das gibt es schon auch immer mehr. Ja.
Also wenn ich da vielleicht ein paar Erfahrungen, die ich auch aus, wie gesagt, in anderen deutschsprechenden Ländern einbringen darf. Wir haben in Österreich gibt es gerade ein Projekt, wo Pflegerinnen aus Südamerika quasi strukturiert nach Österreich geholt werden, weil dort die Pflegeausbildung scheinbar relativ vergleichbar ist mit der Pflegeausbildung, wie wir sie in Österreich haben. Und das Ganze läuft in Kooperation mit einer Fachhochschule. Und dann wird quasi auf dieser Universität wird dann dieses Nostrifizierungsprozess durchgeführt. Und das Ganze ist aber wirklich über staatliche Agenturen zentral organisiert. Also, aber da hat man auch die Erfahrung gemacht, es ist weniger ein fachliches Thema. Wie gesagt, man kann die relativ bald und sehr gut einsetzen. Aber es ist natürlich eine Integration und ein kulturelles Thema. Das heißt, du hast dann meistens jüngere, sehr gut ausgebildete Fachkräfte. Aber die werden dann sehr oft in irgendwelchen Regionalspitälern eingesetzt. Und dort die Integration zu schaffen, in die regionale Bevölkerung natürlich auch, das ist dann noch eine andere Herausforderung. Wir wissen es aus Deutschland, dass es dort sehr, sehr intensive Bemühungen gab, eben eher aus Mittel- und Osteuropa Leute herüberzuholen. Also ich glaube, diese Ströme, die hast du schon in allen Ländern. Schweiz hat hier sicher schon nach wie vor den Vorteil, dass einfach von den Nettogehältern, die natürlich gezahlt werden, man absolut an oberster Spitze Europa steht, dass gleichzeitig natürlich die Lebenserhaltungskosten teilweise auch an der Spitze sind. Das ist halt der zweite Teil der Rechnung, der dann auch oft nicht so gemacht oder gesehen wird. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, wir sehen, dass dieser Markt für Gesundheitspersonal mittlerweile ein internationaler geworden ist und dass diese Ströme sich bewegen. Ja. Ich würde trotzdem noch einmal gerne diesen einen Schritt zurück, weil mich das persönlich auch sehr interessiert. Du hast vorher noch einmal angesprochen, ihr versucht sozusagen die Prozesse sehr zu digitalisieren, effizient zu gestalten, um dann mehr Zeit sozusagen für diese wirklich wichtigen Themen zu haben. Und gleichzeitig hast du erzählt, ihr habt einen starken Kostendruck. Und ich kenne das jetzt quasi aus teilweise Industrieunternehmen, wo natürlich immer die Gefahr dann sehr naheliegend ist, naja, wenn wir dann die HR-Prozesse digitalisieren und weniger Leute brauchen, ja, dann können wir uns ja dort auch Personal einsparen. Und es wird ein bisschen zu wenig gesehen, dass gerade eigentlich mit diesem Change, der wahrscheinlich durch diese KI jetzt auf uns zukommt, wir aus meiner Sicht eigentlich noch viel mehr HR-Leute bräuchten, nämlich qualifizierte HR-Manager, die auch den Organisationen helfen, diesen Wandel zu bewältigen. Wie siehst du das? Wie wehrst du dich vielleicht auch hier gegen Begehrlichkeiten, diese Einsparungen im Personalabbau umzusetzen?
Ja, also bisher habe ich vielleicht Glück gehabt. Also wir haben keine Stellen bis jetzt im HR einsparen müssen. Ich hoffe, wir müssen das auch nicht, weil wir sind trotzdem schon immer noch am Limit mit der Arbeit, auch wenn wir digitalisiert sind. Ich denke, ja, eben gerade die Führungskultur, die ist so wichtig, damit die Fluktuation nicht steigt. Das ist sicher ein großes Themengebiet, wo das HR wichtig ist. Dann aber auch das ganze Absenzenmanagement, das ist ein großes Thema in den Spitälern. Es gibt viele Absenzen, dann gibt es auch natürlich viele Mutterschaften, weil es ist auch ein hoher Frauenanteil. Also die Abwesenheiten allgemein sind enorm. Und dieses Absenzenmanagement, das ganze Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, das denke ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Und hat auch einen wirtschaftlichen Effekt, weil wenn ich die Prämien für die Versicherung damit senken kann, dann erwirke ich auch einen finanziellen Erfolg. Also es ist schon sicher auch ein Thema. Ich erlebe es auch so im Gesundheitswesen, gerade in den Spitälern, die Führungsleute, sie gehen meistens nicht in die Pflege, um Führungspersonen zu werden. Sie gehen in die Pflege, um zu pflegen. Und es ist oft schwierig für Führungsleute, auch dann gewisse Entscheidungen klar zu treffen. Sie sind fast zu lieb. Es ist fast so ein bisschen, ich bin okay, du bist okay. Und man reagiert fast zu spät, wenn ein Konflikt schon entstanden ist. Und da ist natürlich dann das HR auch extrem gefordert, um mitzuhelfen. Wie gesagt, ich bin in der Geschäftsleitung, wie das Renato vorher erwähnt hat. Ich denke, das spielt auch eine wichtige Rolle. Wir haben einen CEO, der von Anfang an ganz klar gesagt hat, dass HR gehört in die Geschäftsleitung. Ich habe zum Glück einen neuen CEO, der kommt, der das auch genauso sieht. Oft ist ja das HR dann sonst den Finanzen unterstellt, dann wird es wirklich nur noch als Kostenblock angeschaut. Das finde ich sehr schade, weil ich denke, das HR, wenn HR es richtig macht, kann sehr viel auch dazu beitragen zum wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt einige HR-Leute in meinen Augen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, die sich auch manchmal dann selber im Weg stehen und HR um des HRs willen machen und eben nicht aus betriebswirtschaftlichem Blickwinkel. Und das müssen die HR-Leute auch lernen. Sie müssen das aus diesem Blickwinkel machen.
Also ich sage immer gerne auf die Frage, wenn mich Kandidaten fragen, wie erkenne ich von außen die Kultur eines Unternehmens, sage ich immer einerseits, schau dir mal Kununu an, da kannst du etwas rauslesen. Und das Zweite, schau an, wo HR organisatorisch aufgehängt ist. Ich würde immer empfehlen, es sollte beim CEO hängen, und nicht so sehr beim CFO. Das geht ein bisschen in die Richtung, was du auch gesagt hast. Also ich denke, HR, wenn es einen strategischen Stellenwert in einem Unternehmen hat, muss es dort sitzen, wo die Strategie des Unternehmens gemacht wird und nicht, wo die Kosten kontrolliert werden. Darf man natürlich nicht so immer und hundertprozentig, stimmt das natürlich nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich bin ich da voll bei dir. Also HR muss ein Teil der Zukunftsausrichtung sein und damit ist es in aller Regel beim CEO angehängt. Ich glaube, das ist ganz, ganz eine wichtige Frage.
Ja, es gibt vielleicht gewisse Nuancen zwischen Branchen, je nachdem, wie wichtig das HR ist. Aber ich denke eben, gerade im Gesundheitswesen ist es einfach enorm wichtig.
In diesem Zusammenhang nimmt es mich wunder, von wo bist du ins HR gekommen, Nicola?
Also ich habe ursprünglich Soziologie studiert an der Universität Zürich. Und dann während dem Studium habe ich auf einem Arbeitsamt einer Gemeinde gearbeitet. Also ich habe die Arbeitslosen betreut. Und damals, Ende der 90er Jahre, anfangs 2000, wurden die sogenannten regionalen Arbeitsvermittlungszentren gegründet. Also die Gemeindearbeitsämter wurden zusammengelegt zu regionalen Zentren. Und ich habe nach dem Studium dann eine Stelle bekommen als Leiterin eines regionalen Arbeitsvermittlungszentrums. War unglaublich spannend. Ich habe vom ersten Tag weg gleich 21 Leute geführt. Und als ich dann später eine neue Stelle gesucht habe, wurde mir eigentlich diese Position vor allem im HR angerechnet oder als HR-Erfahrung angerechnet, obwohl es das eigentlich nicht war. Ich habe die Arbeitslosenversicherung gekannt, aber ich habe eigentlich einen kleinen Betrieb geführt in der Stadt. Aber es wurde mir als HR-Erfahrung angerechnet und dann bin ich so ins HR gerutscht.
Aber du würdest sagen, so den betriebswirtschaftlichen Hintergrund oder zumindest die Affinität dazu wäre auch bei HR-Mitarbeitern wichtig, also damit sie halt gerade im Gesundheitswesen diesen Aspekt vom Kostendruck halt mit berücksichtigen können. Oder wie
ich denke,
du das
ein? Ist enorm wichtig. Also ich habe eben im Studium habe ich Soziologie im Hauptfach, Betriebswirtschaft im Nebenfach studiert. Ich denke unbedingt, das Betriebswirtschaftliche ist unbedingt auch mit zu berücksichtigen. Ich werde nie vergessen, ich hatte einen Chef, der hat mir mal gesagt, er wisse nicht, wen er vor sich habe, ob Arbeitgebervertretung oder Arbeitnehmervertretung. Und ich habe mir das überlegt und diese Frage hat mich jetzt eigentlich lange immer wieder mal beschäftigt, aber meine Antwort ist die gleiche geblieben. Ich bin Arbeitgebervertretung. Natürlich versuche ich gleichzeitig eben zu schauen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, dass die Anstellungsbedingungen gut sind und dass die Mitarbeitenden fair und gemäß Arbeitsgesetz, Arbeitsrecht etc. behandelt werden. Aber ich bin Arbeitgebervertreterin und so habe ich auch den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens mit zu verantworten.
Liebe Nicola, es ist total spannend, mit dir zu sprechen und deine Erfahrungen zu hören und das natürlich auch zu spiegeln, was Renate und ich so von vielen anderen Kunden erfahren, hören. Aber trotzdem, wir sind schon langsam wieder am Ende unserer Aufnahmezeit gelandet. Und in alter Tradition haben wir am Ende unseres Podcasts immer den Wordrap, wo wir dir sehr gerne zwei persönliche Fragen stellen wollen. Und Renato, ich lade dich vielleicht ein, mal so diese erste zu stellen und bitte dich einfach um eine spontane Antwort.
Was war dein erster Berufswunsch oder Berufstraum?
Gar nicht einfach. War entweder Sängerin oder Rechtsanwältin.
Okay.
Oder beides.
Ja, oder genau, beides. Oder beides.
Die singende Rechtsanwältin.
Ja, genau.
Also, ein Teil davon hast du ja mitgenommen.
Ja, ein Teil habe ich mitgenommen. Ich habe eine klassische Gesangsausbildung, ja.
Ja, und dann darf ich dir die zweite und letzte Frage für heute stellen. Zu meinen besonderen Stärken zähle ich?
Puh, auch nicht ganz einfach. Ja, ich denke jetzt gerade an mein Team und was mein Team sagen würde. Und ich glaube, sie würden sagen, dass ich es schaffe, eben so das das Emotionale mit dem Rationalen zu verbinden. Also eben genau das, was eigentlich HR braucht, eben die Empathie mit den Menschen, aber trotzdem auch die betriebswirtschaftliche Seite zu sehen und zu sehen, dass es halt auch Entscheidungen braucht. Ich glaube, das würde ich als meine Stärke nennen, ja.
Das Beste aus beiden Welten.
Ich hoffe es.
Liebe Nicola, lieber Renato, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ich hoffe, wir konnten das eine oder andere Lächeln, den einen oder anderen Gedanken, die eine oder andere Überlegung im Zuge dieses Podcasts bei Ihnen hervorrufen. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse und freue mich, Sie auch bei einem unserer nächsten Podcast-Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, Martin Mayer.
Thank you.